Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das Institut für Auslandsbeziehungen IFA kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es neu gegründet. Es ist ein Instrument der auswärtigen Kulturpolitik. Wie erfolgreich die Arbeit des Instituts ist, das kann man zum Beispiel am Deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig sehen. Seit 1971, also seit nunmehr 50 Jahren, ist das IFA zuständig für diesen Pavillon. Und in dieser Zeit hat es 23 deutsche Beiträge zu der Biennale koordiniert und realisiert. Und dies durchaus mit einer stattlichen Bilanz. 7 Beiträge wurden mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet, 4 davon als beste nationale Arbeiten. Mit einem umfangreichen Programm erinnert das IFA in diesem Jahr an diese 50-jährige Geschichte. Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen sind geplant und auch ein Podcast in der Reihe »Die Kulturmittler«. In diesem Podcast spricht der Kunstkritiker Kolja Reichert über die Geschichte, die Entwicklung des Deutschen Pavillons. Er ist jetzt zugeschaltet, Herr Reichert. Einen schönen guten Abend.
Hallo.
Wenn wir hier in Fazit über den Deutschen Pavillon sprechen, dann fast immer aus aktuellem Anlass. So habe ich zum Beispiel vor gut 2 Wochen mit dem Kurator Yilmaz Givior gesprochen. Er hat die Künstlerin Maria Eichhorn eingeladen, den Deutschen Pavillon bei der Biennale 2022 zu bespielen. Die Aktualität, keine Frage, hat Gewicht. Doch was ist das historisch Interessante jetzt an diesem Pavillon? Ist es diese Nazi-Architektur, die ja immer wieder, wie soll ich sagen, Reibungspunkt ist?
Ja, an der kommt man wirklich nicht vorbei. Die ist einfach eingebrannt seit den 30er Jahren, seit der Pavillon umgebaut wurde. Ja, selbst schon so ein Protzstück des Nationalismus. Unter den Nazis wurden dann die ionischen Säulen noch ersetzt durch eckige Säulen. Das ist mit Abstand doch das martialischste Gebäude auf diesem Gelände in den Giardini, wo die Länderpavillons einander gegenüberstehen. Und die eindrucksvollsten Beiträge für den Deutschen Pavillon über die Jahrzehnte waren meistens dann doch die, die wirklich mit Hauruck und Gewicht sich mit dieser Geschichte beschäftigt haben. Also von Hans Hake, der den Boden zertrümmert hat, sodass diese Platten sich aufschoben wie zu einem Caspar David Friedrichschen Eismeer oder Reinhard Mucha, der so ein Brüten und Dröhnen aus vielen Lautsprechern, Fernsehern und eigentlich stummen Zuschauern 27 schwere Vitrinen mit Filz und alten Schemeln inszeniert hat mit seinem Deutschlandgerät gerade zur Wiedervereinigung. Also man kann sich zu diesem Pavillon nicht verhalten, ohne sich zur deutschen Geschichte zu verhalten.
50 Jahre, wie hat denn die Kunstaußendarstellung sich in der Zwischenzeit gewandelt? Sie hatten ja schon einige Namen genannt, also Hans Hake zum Beispiel. Das ist ja das Who is Who eigentlich, wenn man das mal Revue passieren lässt. Gerhard Richter, Josef Beuys, bis hin zu Rosemarie Trockel, Isa Gensken, Anne Imhof. Also das ist eine Art Kunstgeschichte.
Ja, durchaus. Aber die Auswahl ist doch sehr, sehr unterschiedlich über die Jahrzehnte. Und das ist auch interessant, weil sich nicht nur in Deutschland ein Verständnis der Selbstdarstellung im Wandel zeigt, sondern auch insgesamt ein Wandel darüber, wie man mit Kunst umgeht, wie lange sie sich bewährt haben muss, bis man sie zeigt. Ich fand zum Beispiel interessant, dass nach dem Krieg, so wie auch ähnlich bei der Documenta, so eine Art Wiedergutmachungspolitik erstmal stattfand, die nötig war nach der Verfemung der Moderne durch die Nationalsozialisten. Und wir haben da immer wieder so Gruppenausstellungen, die wie so einen Überblick moderner Kunst darstellen. Und dann kommt so in den 60er Jahren langsam dieser Trend rein, dass es darum geht, Einzelpositionen in den Vordergrund zu stellen. Und wir rechnen ja jetzt immer fast schon damit, wenn die Künstlerin oder der Künstler für den nächsten Pavillon bekannt gegeben wird, dass es eben eine Position ist. Dabei hat ja noch vor ein paar Jahren Susanne Gensheimer gleich mehrere gezeigt. Romuald Kamaka, Ai Weiwei, Santo Mofokeng, Dayanita Singh und übrigens nicht im Deutschen Pavillon tatsächlich in dem Fall. Das fällt mir jetzt ein auf Ihre Frage von vorhin, sondern gegenüber im französischen Pavillon. Im Jahr 2013 hat der französische und der deutsche Pavillon jeweils getauscht.
Herr Reichert, wenn man in einem Podcast Rede und Antwort steht über 50 Jahre Deutscher Pavillon, dann muss man ja bestimmte Dinge herausgreifen, wenn man da gefragt wird, die einen besonders interessieren. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Was ist das, wo Sie da immer andocken, bei welchen Themen?
Also ich habe eigentlich nur die Fragen beantwortet, die mir die Moderatorin Lara-Lena Gödde gestellt hat. Und es ging natürlich wie immer um die Frage, ist dieses nationale Prinzip der Länderpavillons noch zeitgemäß? Frau Gödde hat dann gefragt, ob man nicht auch einfach die Pavillons abreißen könnte. Und ich habe mich entschieden dagegen ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich würde auch eine Petition für den Erhalt der Pavillons unterschreiben. Und diese Frage ist natürlich die, die sich alle 2 Jahre stellt, beziehungsweise jetzt setzen wir 2 Jahre aus. Wir haben ja auch nicht zu vergessen die Architekturbiennale, die dieses Jahr im Mai eröffnet, verschoben zwar. vom letzten Jahr, aber die Zeitgemäßheit dieses Ländersystems ist, ich finde, und das sage ich auch im Podcast, mir so ein bisschen langweilig, weil immer dieselben Fragen entstehen und immer dieselben Antworten. Und ich muss sagen, ich mag diese Aufteilung, ich mag diese skurrile Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert, diese kleine pittoreske Weltausstellung im Kleinen, die ja niemand so richtig ernst nimmt, im Gegenteil. Es ist ja eher so, dass man dann in den belgischen Pavillon kommt und denkt, ach lustig, das sind ja Belgier, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder, ach, sind das Schweizer Künstler? Interessant, ja gut, die haben, das sind dann oft auch keine Schweizer Künstler, ja, die sind dann oft irgendwie von woanders. Also diese skurrile Folie bildet so eine Art stabile Leinwand, vor der sich die Biennale alle zwei Jahre wieder quasi ihre eigene Idee von Kunst erzählt. Das ist so ein produktiver, ja, so ein produktiver Ballast.
Ich hatte es vorhin gesagt, das Institut für Auslandsbeziehungen ist ein Instrument der auswärtigen Kulturpolitik. Sehen Sie konkret jetzt auch die Arbeit am Pavillon dieses Instituts als Kulturpolitik?
Ganz bestimmt, das ist unumgänglich. Also so ein Pavillon ist nicht nur das Produkt von diesem Institut für Auslandsbeziehungen, es ist immer auch das Produkt von Engagement seitens Sponsoren. Deutsche Industrie sitzt dann bei dem Eröffnungsabendessen auch mit am Tisch, weil viele private Gelder eben auch dafür sorgen, dass dieser Pavillon überhaupt erst entstehen kann. Also der Pavillon selbst ist ein Riesenpolitikum innerhalb der Kunstwelt und eben gleichzeitig auch in der Außenpolitik Deutschlands. An ihm ist abzulesen, diese fortwährende Bemühung, eben sich in der Verlegenheit einer traditionsreichen Kulturnation zu zeigen, die gleichzeitig immer bewusst ist über ihre schrecklichen Fehler in der Geschichte. Das geht in den letzten Jahren auch in der Rhetorik, die das IFA pflegt, eben immer mehr dahin, selbst ein Ermöglicher sein zu wollen für Kontakte mit Kuratorinnen in anderen Ländern und zu lernen von Kunstwissenschaftlerinnen aus Indien oder Afrika.
Ich vermute, Sie schauen, Herr Reichert, im Podcast nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Maria Eichhorn, ich hatte es gesagt, 2022 wird sie den deutschen Pavillon gestalten. Ist das für Sie ein richtig spannendes Projekt? Ich vermute mal, ja.
Ich habe das in dem Podcast so beantwortet. Ich finde die Auswahl nicht spannend, weil sie so wahnsinnig richtig ist. Maria Eichhorn muss auf jeden Fall einmal den deutschen Pavillon bespielen. Das Projekt selbst wird bestimmt spannend. Sie ist einfach eine der größten Figuren, was die Richtung der Institutionskritik angeht. Mhm. Und ich bin sicher, dass sie einen Weg findet, uns zu überraschen. Indem sie eben nicht Bilder zeigt, sondern Prozesse bewusst macht, vielleicht Eigentumsprozesse, historische Prozesse. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel am Ende, wie sie es öfter gemacht hat, vielleicht nur ein Objekt am Ende im Pavillon steht, was aber uns quasi in die Knie zwingt vor Bewusstsein für die Eigentumsverhältnisse, historisches Unrecht, was sich eben an dem Ort, wo man gerade steht, manifestiert.
Seit 50 Jahren koordiniert das Institut für Auslandsbeziehungen IFA den deutschen Pavillon in Venedig. Die Geschichte dieses so wichtigen Ausstellungsortes kommt vor in dem Podcast mit Kolja Reichert. Ab morgen ungefähr 16 Uhr ist der Podcast zu empfangen, ist er online gestellt. Herr Reichert, Dankeschön.
Danke Ihnen.